Unsere zweite Einheit heute führt uns in den Rest des Kapitels 5 und in Kapitel 6 des Buchs der Offenbarung. Kapitel 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Das sind zwei Einheiten. Diese paar Verse. In dem ersten Teil geht es um das Lamm Gottes. Im zweiten Teil geht es um diejenigen, die das Lamm für Gott erkauft hat. Bleiben wir zuerst mal beim ersten Teil. Es gibt einen, der ist würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu nehmen und diese Siegel zu brechen. Wer ist das? Das Lamm. Es ist das Lamm. Es ist gleichzeitig der Löwe. Der Löwe und das Lamm ist in einem vereinigt. Der Löwe im Blick auf den Satan und das Lamm im Blick auf Gott. Und diese Doppelfunktion, die darf uns, ihr Lieben, die wir in der Nachfolge Jesu stehen, ebenfalls kennzeichnen. Wir sollten Löwen Gottes sein, im Blick auf den, auf die Auseinandersetzung mit dem Bösen und Lämmer im Blick auf Gott. Ganz verfügbar, ganz ohne Widerstand. Und den Löwe wiederum ist genau das Gegenteil. Ganz entschlossen, ganz ohne die Möglichkeit, ihn aufzuhalten, wenn er denn kämpft. So wie diese beiden Gegensätze in Jesus verkörpert sind, muss diese Gegensätzlichkeit und zwar in der ganzen Fülle auch in denen sein, die ihm nachfragen. Voller Entschiedenheit, voller Kraft, was das Böse betrifft, es nicht zu tun, ihm nicht nachzugeben, ihm Widerstand zu leisten, um jeden Preis. Und voller Gehorsam und Demut und Aufrichtigkeit Gott gegenüber. Das Lamm ist wie beschrieben. Welche Kennzeichen hat das? Nochmal.
Es sah aus, als ob es geschlachtet wäre.
Das heißt? Ich weiß es nicht, ob voller Blut, aber was bedeutet das, wie geschlachtet? Das bedeutet, dass der Opfertod Jesu ihm auch noch im Himmel anzusehen ist. Er kommt nicht als Unversehrter aus dem Grab, sondern als Überwinder. Und deshalb hat er nach seiner Auferstehung auch noch die Nägelmale und dieses Loch in der Seite. Das wird für alle Ewigkeit sichtbar sein. Er ist das Lamm Gottes, was geschlachtet wurde. Das ist eine bemerkenswerte Sache. Gott geht mit ihm nicht um wie, wie bei einer Zauberei, dass man sucht und dann ist alles wieder zu und weggeheilt, sondern diese Wunden Jesu sind ihm eigen bis in alle Ewigkeit. Er wird als das geschlachtete Lamm erkennbar sein. Und das hat eine Nebeninformation für uns. Geschichte ist unumkehrbar, so möchte ich das mal nennen. Etwas, was stattgefunden hat, ist damit Tatsache geworden. Keiner von uns kann die Spuren seines früheren Lebens tilgen. Was gewesen ist, ist gewesen. Und es gibt auch keine Notwendigkeit, das irgendwo zu verleugnen. Wenn wir heute Nachmittag das hatten, dass Jesus unsere Schuld auslöscht, bedeutet das trotzdem, dass das unsere Schuld gewesen war. Und nicht nur eine Einbildung. Es war wirklich Schuld. Und es ist Schuld und es bleibt Schuld, bis es durch das Blut Jesu ausgelöscht ist. Und wenn wir eine Suchtproblematik hinter uns hatten, dann haben wir die wirklich gehabt und nicht bloß, naja, wir haben früher auch mal getrunken. Und so ist die Geschichte eines jeden Menschen und die Geschichte Jesu selbst in diesen Menschen eingeprägt. Aber überwunden. Es kann wirklich überwunden sein. Jesus hat den Tod besiegt. Und doch sind die Spuren dieses Todes an ihm erkennbar. Das ist eine bemerkenswerte Sache. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Also für mich ist es schon sehr eindrücklich, dass das nicht einfach so weggelöscht ist, als ob es nie gewesen wäre. Und das bedeutet, dass wir selbst auch mit den Spuren unserer Vergangenheit versöhnt umgehen sollten. Wer eben eine Geschichte hat, ich sag's mal so, wo er durch Narben gezeichnet ist, dann ist das seine Geschichte. Wer eine Geschichte hat, wo er andere Defizite davon getragen hat, dann ist das seine Geschichte. Was noch? Also das Lamm, das geschlachtet ist, weiter. Und? Welche die sieben Geister Gottes sind. Und ich denke, hier haben wir wieder die Doppelfunktion wie Löwe und Lamm. Da haben wir Hörner und Augen. Und beides bezeichnen dasselbe, nämlich die Geister Gottes. Da ist Gewalt, Autorität und Wissen. Und es erinnert mich an eine Stelle aus dem Propheten Zacharja, dort heißt es im Kapitel 4, dort hat ja der Prophet auch eine Vision, und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich wie einen Mann, der aus dem Schlafe geweckt wird, und er sprach zu mir, was siehst du? Und ich sprach, ich sehe und sehe einen Leuchter ganz von Gold, und sein Ölbehälter an seinem oberen Ende und seine sieben Lampen an ihm, sieben und sieben Gießröhren an den Lampen, die an seinem oberen Ende sind. Und zwei Olivenbäume neben demselben, einer zur Rechten des Ölbehälters und einer zu seiner Linken. Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, und sagte, mein Herr, was sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, weißt du nicht, was diese sind? Und ich sprach, nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu mir und sagte, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Was ist das? Rätselhafte Rede, oder? Dieser letzte Vers wird ja viel zitiert. Nicht durch Macht, noch durch Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen, wird es dann immer weiter gedichtet. Aber diese rätselhafte Rede heißt, dass dieser Leuchter, dieser siebenarmige Leuchter, der Geist Gottes ist, auch dort für als Sinnbild des Geistes steht. Und ich sage das, die Menora, also dieser jüdische siebenarmige Leuchter, der in jeder Synagoge steht, ist das Sinnbild des Geistes Gottes. Es ist das Bild des Heiligen Geistes, was in jeder Versammlungsstelle der Juden ist. Der siebenarmige Leuchter mit dem Öl, weil das Öl sowieso schon das Synonym für den Geist Gottes ist, ist der Leuchter das Abbild der sieben Geister Gottes. Und das ist in Jesus Christus verkörpert. Das Lamm hat sieben Hörner und sieben Augen. Und das sind die Geister Gottes. Und dann gibt es immer wieder Streitigkeiten zwischen oder unter den Christen. Sehr heftig, seit vielen Jahrhunderten. Man sagt, ja, Gott ist ja nur einer. Und wie ist das denn mit der Dreieinigkeit? Und nirgends kommt das Wort Dreieinigkeit in der Bibel vor. Und das stimmt auch, da steht nirgends was von Dreieinigkeit. Und wie kommt man dann auf sowas mit Vater, Sohn und Heiligen Geist? Natürlich, weil das so bezeugt ist. Und zum anderen, weil diese Einheit in doppelter Hinsicht bezeugt ist. Und zwar sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Ja, das im Johannes-Evangelium zum Beispiel. Und diese Stelle zeigt, dass er und der Geist ebenfalls eins sind. Nämlich, er ist das Lamm mit Hörnern und Augen, die der Geist, die Geister Gottes sind. Und der Geist selber wird wiederum alles vom Vater offenbaren. Ja, er wird euch alles lehren. Wenn ich beim Vater bin, wird er euch alles lehren. Das heißt, der Geist und der Vater sind eins. Das ist eine Sache, die ist schwer mit Logik beizubringen. Ja?
Das Wort biblisch zu bedeuten, weil es heißt ja auch Jesus, dass auf dem Helm das heilende Horn ist. Also
das Horn ist immer Stärke, also hat was mit Herrschaft zu tun, mit Gewalt. Steht sonst an anderen Stellen für Königreiche oder sowas. Also das Horn ist immer eine sichtbar gewordene Autorität. Deswegen fürchtet man ja auch Tiere mit Hörnern, weil darin Gewalt ist. Und deswegen, es ist der Geist der Kraft. Der Geist Gottes ist nicht so, naja, sondern ja, das ist Gewalt hinter. Also, es ist ein Geist der Kraft, wir singen das. Ja? Gepriesen seist du Geist der Stärke, gepriesen seist du Geist der Kraft. Ja, das singt man schon so. Aber es ist wirklich eine lebensrettende und lebensverändernde Kraft in dem Geist Gottes. Und dieselbe Kraft ist in Jesus Christus. Und das beides ist wiederum die Kraft des Vaters. Schwierig ist immer nur die Runtertransformation auf uns. Ich sage es mal ganz platt. Wenn Gott die ultimative Hochspannung ist, dann muss das runtergepolt werden auf unsere Stärke, die wir einigermaßen wenigstens noch vertragen können. Nur das ist das einzige Problem, sonst ja, wäre das leicht zu verstehen. Und indem das Lamm dieses Buch nimmt und dann die Siegel brechen wird, wird es geehrt mit einem neuen Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Was sagt das? Ich möchte immer wieder ganz nüchterne Ableitungen haben, als nicht irgendwelches oberfrommes Zeug, sondern was ganz praktisch für unser Leben eine Bedeutung hat. Was sagt uns dieser Vers Wichtiges? Vieles wichtig, aber Wir picken bloß ein paar Dinge mal so raus.
Hier aus jedem Stamm und jeder Sprache. Also hier geht man schon.
Das hätte ich gerne noch ein bisschen weiter ausgeführt.
Mein Jesus ist für jeden Menschen, der über diese Erde geht, gestorben.
Richtig. Er ist gestorben für jeden, aber nicht jeder ist dadurch für Gott auch gerettet, sondern, woraus ist das abzuleiten? Aus einem kleinen Piepswörtchen. Aus. Aus. Nicht jedes Volk und jedes Stamm und jede Nation und jede Sprache, sondern aus. Die gekauft sind aus. Und da sind wir an dem Wesen der Kirche. Wisst ihr, was das griechische Wort für Kirche oder Gemeinde oder Versammlung ist? Ekklesia. Ek, heraus, Klesia, versammelt. Die aus heraus versammelten, heißt das eigentlich. Aus der Welt heraus gesammelt. Und den Unterschied, den es gibt zwischen denen, die zu Gott gehören und denen, die zur Welt gehören. Welcher Unterschied ist das? Was macht den großen Unterschied zwischen allen und den herausgesammelten? Ah, das sind diese schönen frommen Sprüche, die ich überhaupt nicht mag. Die sind besser dran, ja, ja. Nein, bitte? Ja, haben den Teufel zum Vater. Aber hier sind wir echt am Kern dessen, was sie unterscheidet. Ja, was ist das Besondere?
Die sind gerettet.
Ja.
Sie werden über die Erde taschen.
Das kommt. Ja. Ja, wer war das? Mit Blut erkauft. Das macht den Unterschied, Freunde. Der Unterschied zwischen denen, die zu Gott gehören und denen, die nicht zu ihm gehören, ist der Kaufpreis. Wenn wir denn uns rühmen, Christen zu sein, dann um des Blutes Jesu willen, um des Preises willen, der gekauft ist. Und das Blut ist das Leben. Jesus hat sein Leben gegeben und das macht den Unterschied zwischen denen, die zu Gott gehören und zu denen, die draußen sind. Das ist ein absolut entscheidender Punkt. So langsam müsste man auf die Spur kommen, was den Inhalt dieses Buches ist. Also wir sind hier rein vom Gewicht her, wie soll ich sagen, wie an der Drehscheibe, ja?
Jesus ist doch für alle gestorben.
Richtig.
Also für uns alle Menschen.
Richtig, für alle Menschen. Für die Sünden der Kanäle.
Dass wir Christen wie erkauft sind. Wie erkauft sind.
Ja, wie?
Ich denke, man kann das ja voraussehen. Also er weiß die Geschichte der Menschen, das weiß nicht jeder. Ich weiß nicht.
Ja, das auch. Aber die Frage geht ja anders. Wie komme ich dazu, dass mir das was nützt?
Ja, so.
Ja, das ist eigentlich die Frage. Das stimmt. Du hast es ganz richtig gesehen. Und so wird es immer wieder bezeugt. 1. Johannesbrief 2 zum Beispiel. Jesus Christus ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht aber allein für unsere, sondern für die der ganzen Welt. Und doch nützt es nicht allen. Weil? Weil sie es nicht glauben. Das ist der Drehpunkt. Ein Mensch, der das nicht glaubt, oder der sagt, ach naja, wieso denn sowas? Das reicht doch, wenn ich gute Werke tue und wenn ich mir Mühe gebe, oder wenn ich mich mehr anstrenge, oder wenn ich wenigstens bete, oder irgendwas. Wer nicht glaubt, dass das alles ist und das Einzige, dem nützt es nichts. Der steht draußen und wird das zwar hören, aber er wird es nicht erfassen können. Mit dem Glauben eigne ich mir das zu. Es heißt, es nützt ihnen nichts, weil es nicht mit dem Glauben vermischt war. Ja, also, und das bezieht sich auf die Leute, die mit Mose aus Ägypten herausgerettet war. Es heißt, zogen nicht alle mit Mose aus Ägypten, gingen sie nicht alle durch das Rote Meer? Also waren sie nicht, und das wird dort als Bild der Taufe gezeigt, ja, waren sie nicht praktisch alle getauft im Roten Meer? Und haben sie nicht alle die Herrlichkeit Gottes dann im Land fest erlebt? Es nützt ihnen nichts, weil es nicht mit Glauben vermischt war. Sie haben es zwar gesehen, aber haben es immer gleich wieder aus den Händen fallen lassen. Und zwei Leute von einer Million kommen dann ins Heilige Land. Das ist schockierend. Zwei haben den Glauben, der für das ganze Volk ausgereicht hätte, wenn sich die anderen das angeeignet hätte. Nämlich, dass Gott verheißen hatte, dass er sie aus Ägypten herausführt und durch die Wüste hindurch und ihnen das neue Land gibt. Es war mit dem Glauben zu vermischen, um es praktisch zu haben. Und der war nur noch in Josua und Kaleb. Die haben gesagt, ja, wenn dort auch Riesen sind und wenn es auch Schwierigkeiten gibt, Gott hat doch gesagt, dass wir dahin kommen werden, dann lasst uns die Nähe gehen nicht, das war schon so gefährlich und dann geht das ganze Volk daran kaputt. Und das ist uns als Beispiel geschrieben, heißt es dort, dass wir nicht nach demselben Beispiel des Unglaubens fallen, sondern dass wir wirklich in Entschiedenheit gehen sollen. Und sagen, okay Herr, ich preise dich, ich danke dir, dass du mich gerettet hast durch dein Blut und ich gehöre zu dir. Und jetzt setze ich mal die beiden auseinander. Debbie? Deborah? Ja?
Ja, aber was ist so weit von Sonnen ab? Das ist
ja.
Und noch sein Alter, Verzeugung grenzt. Und jetzt ist das ein Haufen.
Nee. Jein. Wie soll ich sagen? Stellen wir uns mal die Zeit der Sklaverei vor. In Amerika. Eine Negerfamilie ist auf einer Plantage. Und der Herr will ein paar loswerden. Oder, sagen wir es noch anders, kommt einer und sagt, du, ich habe mir heute mal deine Leute angeguckt, ich brauche hier drei von denen. Nö, sagt er, kriegst du nicht. Und er kriegt dann so einen guten Preis, dass er sagt, okay, ich verkaufe dir die. Weil der Preis einfach so gut ist. Dann liegt es an den Leuten, ob sie sich diesen neuen Herrn unterstellen. Die sind rausgekauft. Aber einer von den dreien sagt, ah, oh, meine Oma, die ist noch auf der Plantage. Ich will da unbedingt zurück. Der nächste sagt, mein alter Herr, der hat mir freitags immer was zu saufen gegeben. Und bei dir kriege ich nichts. Mir gefällt das nicht bei dir. Und der dritte sagt, ich habe mir immer schon gewünscht, jemanden zu haben, der mich nach meiner Menschenwürde behandelt. So. Die sind alle drei gekauft, aber nur der letzte wird in diesem, das ist ein schwaches Bild, ich merke, das trifft es nicht so richtig. Aber nur der letzte tritt in den vollen Genuss dieses Kaufs ein. Dieser Genuss des Kaufs ändert aber nichts an der Tatsache, dass er gekauft worden ist. Verstehst? Genießen wird es in diesem Fall nur einer. Trotzdem sind alle drei gekauft. Also liegt es an der Stelle nicht an der Einstellung, sondern an dem Kaufpreis. Verstanden? Nicht. Noch nicht. Anderes Beispiel. Vielleicht sagt es mal jemand von sich selber. Zeugnishaft.
Ich kann mir das nicht so kurz verleihen. Mir ist es ja von uns gestorben. Eigentlich ist es ja auch unser Bruder. Dachte ich.
Nee. Nein. Die Bruderschaft ist einseitig. Das muss ich wirklich so sagen. Er ist unser Herr. Er selber aber schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Das ist eine Sache, die ist wirklich einseitig. Wir können nicht sagen, Jesus ist unser Bruder. Wenn er das sagt, dass wir seine Brüder sind, dann trifft das die Tatsache. Wir können nicht sagen, naja, er ist wie wir. Aber er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Und zwar um desselben Vaters willen. Denn er sagt, mein Gott ist auch euer Gott und mein Vater ist auch euer Vater. Die Bruderschaft besteht nicht, weil wir einander ebenbürtig werden, sondern weil der Vater derselbe ist. Am besten trifft es, wenn man sagt, er ist der Erstgeborene der Brüder, das stimmt nämlich wirklich. Und wenn man jetzt wiederum eine große Familie hat, dann gebührt dem Ältesten ein bestimmter Respekt. Also ein besonderer Respekt. Früher war das so, der Älteste hatte das ganze Erbe. Er hatte gleichzeitig die Verantwortung für die Geschwister. Er ist praktisch wirklich an Vaters Stelle getreten. Der Älteste hat geerbt und hatte dann Versorgungsverantwortung. Und in dieser Weise ist Jesus unser Bruder, nämlich als Erstgeborener, dem alles zufällt und der von sich aus dann alles weitergibt. Aber nicht, dass wir sagen können, wir haben einen Anspruch oder wir sind ihm irgendwo ebenbürtig oder wir sind wie er oder wir müssten sein wie er. Die Frage ist noch nicht beantwortet. Er kauft durch sein Blut.
Kann man sich so vorstellen? Menschen, oder also die Menschen sind alle in einem großen Hof gefangen, voll dicke, also da ist über dicke Mauern und da ist ein dickes Tor, was wirklich verschlossen ist. Und auf einmal kommt halt Mensch, also Jesus, und der sagt zu dem halt zu dem Mensch, der uns gefangen hält, jetzt so gesehen, sagt der Mensch, ich kaufe sie frei, indem ich dir mein Leben gebe. Und dann wird auf einmal das Schloss, also wird auf einmal der Tor aufgemacht und alle Menschen strömen raus.
Vielleicht noch was, wenn man das Beispiel, das ist ja ein sehr gutes Beispiel.
Das ist auch ein altes Beispiel, das ist zwei Mädchen, mit dem Filmchen Geschwister.
Ja.
Da ist so, Herr Schindler hat sich auch die Menschen freigekauft.
Ja.
So könnte ich mir das dann vorstellen. Also,
ja,
so. Also die also dann zu Jesus gehören, dass die frei sind.
Richtig, so ist das. Wenn wir das Beispiel von Jessica nehmen, dann ist Jesus die Tür. Er hat praktisch bezahlt dafür, dass er die Tür sein kann. Er hat sein Leben dafür gegeben, dass er die Tür für dieses Gefängnis ist. Aber jeder darf da durchgehen, wer will. Und wer sagt, nee, hier gefällt es mir noch, weil meine Verwandten hier auch noch leben. Der bleibt dann in diesem Gefängnis. Da ist der Preis zwar für ihn bezahlt, aber er geht nicht durch. Oder noch ein anderes Beispiel.
Aber da ist die Frage, ob dann das Tor offen bleibt oder ob es dann danach wieder geschlossen wird, wo denn die rausgehen wollten, halt raus sind und die drin dann nur noch drin sind, ob das Tor dann wieder geschlossen
wird. Machen wir es nicht gar zu spitz, finde ich. Die Frage ist, nochmal was, vielleicht wird es dadurch deutlich. Kein Mensch gehört sich selber. Wir sind alle unter die Sünde verkauft. Das ist unser natürlicher Zustand. So heißt es im Römerbrief. Wir sind unter die Sünde verkauft. Punkt. Und jeder kann das für sich testen, ob das so stimmt oder nicht.
Eigentlich, ob man will oder nicht.
Ob man will oder nicht. Und gerade auch, weil man nicht will. Da merkt man es ja, dass man verkauft ist. Man will nicht und muss. Und da hat Jesus uns losgekauft von diesem Fluch der Sünde. Und da ist es unsere Frage, ob wir das annehmen wollen. Da werden wir die Entdeckung machen. Es gibt eine Menge Leute, die wollen das nicht. Auf eine geheimnisvolle Weise. Oder die wollen den Preis, der es für sie kostet, wiederum nicht. Nämlich das kostet dann ja wieder unser eigenes Leben. Ich mache mir das auf die Weise zu eigen, dass ich einen Tausch vollziehe. Jesus gibt mir sein Leben, aber dafür muss ich meins aufgeben.
Kalender verteilen. Ja. Da ist wieder kostenlos und ich habe gesagt, ja, das Kalender kostenlos zu verteilen. Und er hat gesagt, ja, was nicht kostet, ist nicht, also ist nicht schwer, also ist ja total irgendwie doof, weil sie heulen rum, die kriegen nicht kostenlos und wenn sie kostenlos kriegen, heulen sie rum, weil sie kostenlos zahlen müssen. Das ist ja dämlich.
Das einzige Mal, wo Jesus ruft, es gibt eine einzige Begebenheit, wo Jesus mal ruft. Das heißt ja über ihn, dass seine Stimme nicht gehört wurde in den Straßen. Aber in Johannes-Evangelium wird einmal berichten, dass er am letzten Tag, am großen Tag des Festes, stand und rief: Wer da will, komme zu mir. Wen der Dürste, den nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das muss Jesus anpreisen. Und es steht nicht, dass eine große Menge das genommen hat. Gekommen sind solche Leute wie diese Frau am Brunnen, deren Leben zerstört war. Die war durstig. Die wollte das Wasser des Lebens.
Ich verstehe es eigentlich nicht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Jesus, ich stehe es auch genau, dass er das einmal gerufen hat, weil er absolut viele Mengen in diesem Stil sitzt. Aber entweder können die das nicht alle gehört haben, oder ist ganz weniger.
Ja.
In den ersten Reihen
waren. Ja, ganz klar. War nichts mit Lautsprecher oder so. Das ist tatsächlich so. Na, eigentlich logisch, oder?
Ja, aber...
Wisst ihr warum? Weil der Auflauf was war. Weil die Massen, weil das sich unterhalten, weil dieses Spektakel ein gesellschaftliches Ereignis war. Und sehr oft heißt es, er lehrt die Volksmengen und andererseits, er redete zu seinen Jüngern allein.
Ja, aber damals ja seit Jesu praktisch von erstmal die erreichbar, die ihn, die er nie gehört haben oder seine Jünger gehört haben.
Ja. Ja.
Und dann erst dann noch Bruchstelle des Geistes, dann das.
Das ist bis heute so. Das ist bis auf den heutigen Tag so. Für ihn erreichbar sind wirklich nur die Leute, die hören. Die ihn persönlich hören, die das Wort hören. Und deswegen sind wir auch in der Verantwortung, das Evangelium weiterzusagen. Das verbreitet sich nicht von alleine. Das wird auch nicht so sein, dass es immer nur Stimmen vom Himmel gibt, wie es mal in Ausnahmefällen bei Saulus war. Es ist in der Verantwortung der Gemeinde, das Evangelium weiterzusagen. Obwohl es ihm zugute gerechnet wird, Jesus zugute gerechnet. Und von daher stimmt das, was in einer Kathedrale so ausgedrückt ist, dass dieser, ich weiß nicht, ob das ein Coventry war oder irgendwo, nach dem Bombenangriff ist der Korpus vom Kruzifix aus den Trümmern gerettet worden. Aber das war alles abgebrochen, also die Arme und Beine, alles war abgebrochen. Und das hat jemand aufgehängt und unten drunter steht: Jesus hat keine Arme, keine Hände als deine, keine Füße hinzugehen als deine. Und das ist so. Das ist heute, wie Jesus heute redet. Durch seine Leute, durch Zeugen, durch Menschen, die in seinem Auftrag unterwegs sind. Das sind wir. Kapitel 6. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen: Komm. Kapitel 6, Vers 1. Und dann lesen wir weiter im Ende von Vers 4. Und ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, und dass sie einander schlachteten, und ein großes Schwert wurde ihm gegeben. Und in Vers 12, und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum. Und in Vers 16, Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken und jeder Knecht und Freie verbargen sich. Und sie sagten zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Und vor dem Zorn des Lammes, den gekommen ist der große Tag seines Zornes. Und wer vermag zu bestehen? Und ich lese gleich noch etwas vom Vers, vom Kapitel 7. Und zwar Vers 9. Und nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern. Und da muss ich nochmal unterbrechen. Ich habe nämlich diese zweite Teil des Verses 9 noch nicht. Wir haben darüber noch nicht gesprochen. Das ist eine wichtige Sache. Als er mit Blut erkauft war, das erste. Und was ist das zweite? Ich sage das mal, das Wesen des Evangeliums oder die Wesen der Scheidung zwischen gerettet und verloren ist mit dem Blut Jesu erkauft oder nicht. Es ist nicht getauft oder nicht. Das wird nämlich heute so irrtümlich gesagt. Es wird heute, oder was heißt heute, es wird seit Jahrhunderten falsch gelehrt von den Kirchen. Bist du getauft, bist du gerettet, bist du nicht getauft, bist du verloren. Es werden viele Anstrengungen unternommen, Kindernot zu taufen oder selbst Tote zu taufen oder für Tote jemand stellvertretend zu taufen, dass die gerettet werden.
Ja, mein Freund hat jetzt, er taufen lassen wollte, weil er dachte, er kommt zum Himmel.
Ja, ich eben.
Ich bin Christ.
Ja.
Ich glaube, die weißen Blätter, die kommen dazu, das ist die Lage der ganzen Zeit.
Das kommt noch dazu, aber das erste ist tatsächlich erkauft mit dem Blut. Ja. Als zweites kommt dann dazu, ja, die nee, aber das haben wir nicht, das haben wir nicht, oder? Für, nee, für Gott erkauft. Wir sind immer noch, wir sind nochmal zurückgegangen in den Vers 9, Kapitel 5. Genau, da sind wir noch. Mit Blut erkauft. Aber es gibt noch eine zweite Sache, einen ganz wichtigen Aspekt da drin. Es heißt doch, erkauft aus jedem und dann wird aufgezählt. Und das bedeutet, dass Gott die Unterschiedlichkeit des menschlichen Zusammenseins respektiert oder akzeptiert oder für notwendig hält. So möchte ich es mal vorsichtig ausdrücken. Es gibt ja eine ganz große Bestrebung, alles einheitlich zu machen. Welteinheitskirche, Weltregierung, Weltherrschaft, das sind alles so diese ewigen Bestrebungen, alles irgendwo in eins zu machen. Und das ist nicht Gottes Idee. Die Idee der Weltherrschaft ist eine satanische Idee. Die Idee der Gleichmacherei ist eine satanische Idee. Dieses Einbügeln alles in eine Sprache oder eine Kultur ist keine göttliche Idee, sondern aus allem diesen Blut erkaufte. Das heißt, mit allen Unterschieden, wirklich mit allen kulturellen, nationalen, sprachlichen, gesellschaftlichen Unterschieden. Richtig, es ist die Vielfalt, die Gott nicht nur zugelassen hat, sondern ausdrücklich will.
Aber diesen Prozess ist mal wieder unterworfen.
Also wir müssen darauf, ich denke, wir müssen darauf achten, dass das eben nicht ein gottgemäßer Prozess ist, dass wir bitten können, dass der verlangsamt wird. Das haben wir viele Jahre lang gemacht. Also gerade auch diese Europäisierung hat ja bei weitem nicht nur Vorteile. Und wir haben das ja jetzt wieder gesehen, wie gefährdet ärmere oder schwächere Länder sind, durch diesen Globalisierungsprozess, die kann man richtig zerstören. Und mit der Auflösung von regionalen Besonderheiten wird auch das Gespür für Göttliches eher zerstört als verbessert. Denn man kann das bei diesen ganzen Missionarsberichten lesen, in allen Völkern und Kulturen hat Gott, wie soll ich sagen, so eine Art Schlüssel oder Grundverständnis gegeben für sein Wort und für seine Prinzipien. Das ist sehr spannend, das zu lesen bei Missionsberichten, wie sich das immer wieder erweist als der Zugang zu einem ganzen Volk, wenn man aus deren Kultur ableitet, was so göttliche Ordnungen sind. Und nicht, wenn man das ihnen irgendwie aufstellt. Ja?
Ist es richtig, wenn die Sprache, die menschliche Sprache, nicht ursprünglich ist, als Sprache, sondern...
Doch.
Ja, nicht jetzt durch den Tonfall.
Nein, die Sprachenverwirrung. Und zwar kann man es daran sehen, denke ich, kann man es daran sehen, dass mit der Gabe der Sprachen zur Zeit der Pfingsten eben auch nicht alle mit einmal, also das Sprachenwunder hätte ja zwei Möglichkeiten gehabt. Das, wie es sich vollzogen hat, nämlich, dass jeder in anderen Sprachen redete, oder dass alle mit einmal Hebräisch verstanden hätten. Ja, das war ja die Sprache Jesu oder Aramäisch meinetwegen. Und es hat Gott gefallen, ausdrücklich diese Vielfalt der Sprachen zu nutzen, um in verschiedenen Sprachen die großen Taten Gottes zu verkündigen. Und das zeigt mir, dass dort die Vielfalt ausdrücklich Gottes Plan ist. Und die ganze Schöpfung spricht davon. Wir haben ein riesiges Spektrum, auch innerhalb einer Art an vielfältigen Ausprägungen. Und diese Fülle, diesen Reichtum, ich denke, das ist das, was wir brauchen und was wir im Moment gerade erleben, dass man Genetik so zurückfährt, eben auf solche einzelne Besonderheiten. Das ist eine ganz grässliche Geschichte, was einfach diese Fülle Gottes konterkariert hat. Das ist nie sein Plan. Aus diesem heraus, für Gott erkauft, das ist einfach eine Tatsache. Und das zeigt, dass diese Vielfalt nicht gegen Gottes Idee verstößt. Dass man sagt, er hatte aus allen Ursprachen und aus allen zivilisierten Nationen und aus allen größeren Völkern und aus allen bedeutenden Stämmen welche erkauft. Nee, das steht hier nicht. Ohne einschränkendes Adjektiv. Sondern aus allen und dann kommt diese ganze Vielzahl. Und für uns bedeutet das, dass wir respektvoll mit der Andersartigkeit anderer umzugehen haben. Punkt. Immer im Wissen, dass Gott dort ebenfalls seine Blut erkauft hat. Jetzt kommen wir zu diesem Einschnitt Kapitel 6 und 7. Also nochmal. Ich sah jetzt das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen, wie eine Donnerstimme sagen, komm. Und ich springe dann weiter, Vers 4, und ein großes Schwert wurde dem gegeben, der auf dem feuerroten Pferd saß. Und es geschah ein großes Erdbeben und die Menschen verbergen sich, denn gekommen ist der große Tag seines Zorns. Und dann heißt es, Kapitel 7, Vers 9, nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen waren in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Thron her und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor den Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten, Amen. Die Segnung und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was sagt uns das?
Einmal, dass es lange gemacht hat, das wieder zu öffnen.
Einmal das. Aber mehr als das.
Ja. Wenn das jetzt so rausfließt, dann erinnere ich mich mal, dass Islam unser Fakt ist. Ja, weil ich jetzt hier so,
stimmt,
wenn die alle von dem Wort aufstehen und dann beten und anfangen, Gott anzubeten, dann denke ich halt mal, dann müsste doch Islam unser Gott sein.
Ist so. Ja.
Kannst du mir das irgendwie ein Jesus Gottes oder dann,
ja.
Und dann und dann Jesus dann noch Islam, also
richtig. Dann, richtig. Eins. Der Vater, der Sohn, der Geist ist eins. Und deswegen ist es tatsächlich so, es ist legitim, Jesus anzubeten als den Vater. Also genauso legitim wie Gott den Vater. Das ist tatsächlich so. Und deswegen heißt es ja, dass die Zeit kommen wird, wo jedes Knie sich beugen muss und jede Zunge bekennen muss, dass Jesus der Herr ist. Im Moment kann man noch lästern. Im Moment kann man noch sagen, naja, dieser Loser. Aber es wird eine Zeit kommen, wo jedes Knie und jede Zunge vor diesem Herrn der Herren und König der Könige sich beugen muss. Und nichts mehr ist mit Widerstand. Warum? Hat man eben gelesen. Ich bitte euch, dass ihr euch mal nur auf diese Verse konzentriert, die wir miteinander lesen, weil das ist wirklich auf eine faszinierende Weise herausgekommen. Es ist die Komprimierung des Ganzen. Ohne dass man dabei Gefahr läuft, sich in Details zu verlieren. Was ist die Besonderheit in dem Kapitel 6? Ich gebe einen Tipp, Vers 17. Das ist eine gewaltige Sache, die uns dort begegnet. Weil? Eben, wegen des Zornes des Lammes, das muss man sich mal vorstellen. Ein Lamm wie geschlachtet, erinnert euch, vor Gott absolut demütig und trotzdem kann dieses Lamm zornig sein und vor diesem Zorn kann nichts und niemand auf der Erde bestehen. Kein großer, gewaltiger Oberster oder irgendjemand, kein Freier und dann wird es. Es geht von den Allergewaltigsten bis zu den Kleinsten, im Vers 16, die dort aufgezählt werden. Keiner kann vor dem Zorn des Lammes bestehen. Und das möchte man heute schon am liebsten aus der Bibel streichen. Wie kann Gott denn zornig sein? Ich denke, er ist gut und er ist immer nur nett und freundlich. Und da kommen wir nochmal zurück auf das, was wir eben im vorigen Kapitel hatten. Die große Scheidung, die gemacht wird, ist das Blut des Lammes. Das ist dieser riesige Unterschied. Und warum ich diese beiden Kapitel jetzt zusammenlese, 6 und 7, ist, weil dort diese große Scheidung deutlich wird. Das ganze Kapitel 6 ist voll des Zornes für die Nicht-Bluterkauften. Und in Kapitel 7 ist Freude und Ehre und Anbetung. Und das, ihr Lieben, ist doch heute schon. Das ist nicht erst irgendwann mal. Da ist es in endgültiger Prägung. Aber das ist heute schon. Denn es heißt, wer Gott nicht gehorcht, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Römer 1 und 2. Ja, entweder wir unterstellen uns Gott, dann erleben wir seine ganze Gnade. Oder wir widerstehen ihm und sagen, was geht mich das an? Ich lebe, wie ich will. Und das, was man im Moment gerade hat, große Bücher der Gotteswahn und aller Beifall wird solchen Menschen gespendet, die sich ultimativ von Gott abwenden, die ultimativ lästern. Es gibt auf YouTube, glaube ich, oder auf einer dieser Plattformen richtig ein Forum, was sich der aktiven Gotteslästerung verschreibt. Also und zwar nicht der Gotteslästerung, der Lästerung des Heiligen Geistes. Als unvergebbare Sünde. Das wird weltweit angepriesen, dass sich möglichst viele Menschen der unvergebbaren Sünde schuldig machen. So aufgebläht sind Menschen. Gerade in unserer Zeit. Und darauf ist der Zorn Gottes und der bleibt da drauf. Ja.
Das zu verstehen, oder zumindest in den Menschen halten davon, dass Gott zornig ist, weil seine Errettung nicht angenommen wird.
Ja.
Also weil die Liebe nicht angenommen
richtig. Wird. Richtig. Das ist der, wenn man so will, ist das der ultimative Zorn. Es ist nicht mal so sehr.
Als einfacher als einfach zu sagen.
Ja. Dass, ja.
Als Liebe,
ja. Es sind überhaupt nicht, also der Zorn Gottes ist niemals über unseren Fehler. Niemals. Dort ist das Erbarmen Gottes drüber. Wirklich. Unsere Fehler ziehen nie den Zorn Gottes nach sich. Und wenn, dann ist es wie so ein Husch mal. Weißt du, wenn mein Kind irgendwas Unachtsames zerdeppert, dann rede ich es einmal ab an und dann war es das. Da ist nichts weiter da drinnen. Aber wenn ein Mensch geliebt wird und alle Rettung Gottes steht ihm offen und er sagt, kannst mich lecken, ich möchte nichts davon, dann ist das der ultimative Zorn. Das, und der äußert sich darin, dass der Mensch zuerst sich selber überlassen hat. Gott geht nicht mehr dazwischen. Er lässt ihn das ernten, was er sieht. Und einige haben ja diese Phase der Gottesferne durchlebt, durchlitten. Man hat gar nicht irgendwas Schlimmes noch zusätzlich geerntet, nur einfach die Frucht der eigenen Wege. Das war so schrecklich. Man ist so sich selber überlassen, dass man daran schon zugrunde geht. Und wenn ein Mensch dann nicht umkehrt und um Hilfe schreit, dann geht er daran zugrunde. Dann geht er daran zu Schanden. Der Zorn Gottes, der auf den Menschen bleibt, ist daran erkennbar, dass der Mensch sich selber überlassen wird. Die Bibel nennt das dahingegeben werden in die eigenen Lüste. Man hat nichts mehr, nicht kein Korrektiv mehr gegenüber bestimmten Verlockungen, sondern man ist denen völlig hingegeben. Wir haben ja Leute, solche Leute bei uns in den Häusern gehabt, die auf jeden bösen Reiz reingefallen sind und gar keinen Widerstand mehr leisten konnten. Das sind hingegeben, also dahingegebene Leute, nicht hingegeben im Sinne von aktiver Hingabe an Gott, sondern dahingegeben, sich selbst überlassene Menschen. Denen ist nicht zu helfen. Denen ist nicht zu helfen. Wer dahingegeben ist an seine Lüste. Das ist so furchtbar. Wir haben das erlebt, die gieren dann nach die sind fast tot angekommen. Oft am Suff. Und gieren nach der nächsten Gelegenheit, wieder daran zu kommen, dann hat man sie mehr oder weniger gezwungen, ein Viertel oder ein halbes Jahr abstinent gelegt, es beginnt sich zu bessern, und ihr ganzes Gieren geht dahin, endlich herauszukommen, um weiter zu saufen und um dann sich zugrunde zu dringen. Wie viele wir auf diesem Weg verloren haben, das ist unglaublich. Dahingegebene Menschen. Das weiß ich, dass man denen nicht helfen kann. Die sind, aber sie sind alle an einer einzigen Stelle erkennbar. Sie wollen mit Gott nichts zu tun haben. Alle sind sie voller Lästerung, alle sind sie voller Abscheu. Ja, dass er mir geholfen hat, das geht ja noch, aber das fromme Quatsche, das wollen wir nicht wissen.
Ja, das hat einer
Und er geht auch immer mit einem und aus und
Wir haben auch über den Gottesdienst ein bisschen gesprochen, über die Bekehrung. Und da wird gesagt, dass man sich ein bisschen streuen müssen.
Ja. Das ist eine schreckliche Sache. Diese Leute gehen zugrunde und die können ganz jung sein. Ich habe das mal erlebt in einer Familie, wo alle 5 Söhne auf dieselbe grässliche Weise zugrunde gegangen sind. Ich habe 2 von denen, die letzten beiden, noch begleitet. Die Mutter ist daran fast irre geworden. Zu sehen, wie die sich festgemacht haben, der Vater daran gestorben, 3, dann den vorletzten und dann noch den letzten. Alle auf dieselbe Weise. Grausam.
Ist das alles, wie wir, was wir in Römer 21 steht, weil sie Gott kannten, wie noch Peter verherrlichten, den Vater?
Ja.
Das ist also praktisch der Anfangs, Gott als Anfang.
Das sind nie Leute, die von Gott nie was gehört haben, sondern die sich bewusst entschieden haben, mit ihm nichts zu tun haben zu wollen. Ja. Es ist für jemand, die sich festgelegt haben. Es ist für jeden Hoffnung, der von Gott nichts weiß oder nichts gehört hat. Und deswegen sind wir schuldig, Jesus zu bezeugen. Aber wenn dann einer das ablehnt und sagt, geh mal weg mit dem Dreck, dann muss ich ihm nicht mehr hinterher rennen. Weil ich ziehe das Gericht nur fester über ihn. Lass diese Leute laufen. Inwiefern? An der Stelle brauchen wir uns nicht mehr bemühen. Wenn das so ist, wenn jemand diese Entscheidung getroffen hat, dann ist die getroffen. Und darum muss ich mich auch nicht bemühen, das ist wirklich so. Wir können bitten, ob Gott noch jemand Gnade gibt zur rechtzeitigen Hilfe. Das bleibt uns als einziges. Aber nicht, dass man solche Leute bedrängt. Und dagegen steht dann nach diesem Sarg eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus jedem Volk. Und da kommt jetzt das, was Horst schon gesagt hat. Das ist das Ende. Am Anfang erkauft mit dem Blut und am Ende begleitet mit Gerechtigkeit. Das ist wirklich so. Und zwar begleitet mit der Gerechtigkeit Gottes eben diese Werke. Das heißt, ihre Werke folgen ihnen nach. Wir treten vor Gott mal nicht nackt. Wir müssen mal vor Gott bloß und aufgedeckt sein, das ist am Anfang unseres Weges mit ihm. Wir treten Gott unter die Augen, wenn wir umkehren, als Nackte. Und da ist nichts außer ein besudeltes Kleid. Und das wird uns genommen, damit wir überkleidet werden mit der Gerechtigkeit Christi. Dann sind wir aber nicht mehr nackt. Kann man das vielleicht mal wegmachen? Und dass wir mit der Gerechtigkeit Gottes vor ihn treten, das heißt, oder mit der Gerechtigkeit Christi vor Gott treten, das bedeutet, ja, wie das in den alten Koreen heißt, Christi Blut und Gerechtigkeit sind mein Schmuck und Ehrenkleid. Ich komme nicht und sage, ach ja, habe ich nicht gut vor dir gelebt und bin ich nicht besser als andere, sondern ich trete vor ihn und sage, Und das kann ich mit Freimütigkeit jeden Tag zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich freue mich, dass du mich gerne siehst. Ich freue mich, dass du mich gerne erhörst. Ich komme ja nicht als Franz Seidler, sondern ich komme im Namen Jesu. Das bedeutet, im Namen Jesu zu beten. Ich komme als er oder in ihm. Der ist angenehm. Seht, das ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Das hat er nie über mich gesagt und über keinen von uns. Das hat er über Jesus gesagt. Aber wenn wir kommen unter der Deckung des Blutes Jesu zu sagen, hier, guck mal, freust du dich nicht an ihm? Und da freut er sich an ihm. Und wir sind in diese Freude mit hineingenommen. Und das ist hierzu finden. Und dieser Gegensatz hier, die einen, die sich verbergen und denen die Decke über dem Kopf noch nicht reicht, sondern die Berge auf sich fallen lassen wollen. Und die anderen, die in Anbetung vor Gott sind und mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes sehen. Man kennt das. Also wer das wenigstens im Ansatz erlebt hat, was das heißt, unter diesem Fluch eines belasteten Gewissens zu stehen, unter dieser Furcht vor dem Zorn Gottes, der ist ja schon gut dran, wenn uns das zu Lebzeiten begegnet, dann treibt uns das zu Jesus. Wer abgestumpft läuft, der hat es wahrscheinlich später. Aber dann dürfen und sollen wir nicht darin stecken bleiben. Es geziemt sich nicht, dass wir unter dem Zorn Gottes ein Leben lang leiden. Und da gibt es tatsächlich auch falsche Lehren von Leuten, die es scheinbar ganz ernst meinen. Ja, wirklich ernst. So, dass man nicht mehr lachen darf und sich nicht freuen kann. Das ist nicht aus Gott. Ja, es gibt solche, also fürchterlichen Gemeinden, oh wei, oh wei. Nein, nicht nur knallhart. Also das ist, wie soll ich sagen, eine Art selbstgewählte Frömmigkeit, wo man meint, Gott zu beeindrucken, wenn man so richtig schlecht über sich denkt und fühlt, vor allem dann. Ja, das ist krank. Das ist nicht die Freiheit der Gottesgemeinschaft.
Ja. Aber in der Bibel nach steht, dass Freude, wenn ihr euch hier Christen in den Vermutten
gewinnt. Tja, weil sie eben das nicht ernst nehmen.
Ich würde bestimmt denken, was, wenn man ernst ist, doch wenn der, aber ich denke, wenn man, sag ich mal, als wenn man sich freut, oder? Dürfen bestimmt auch die Kinder nochmal, ich denke jetzt nicht.
Weil das heißt, wenn so ein Sandbock das nicht mag, wenn du so selbst mit Letztschutz.
Das mag er nicht, nee, bestimmt nicht. Also, man muss sich es wieder ganz normal vorstellen. Denkt er etwa, ich würde mich freuen, wenn ihr alle hier nur einen ganzen Tag mit Trauerglosgesichtern durch die Gegend stapft? Ja. Mein Vater, was für ein schrecklicher Tag. Hoffentlich bringst du uns da heute durch. Das wäre ja grässlich. Und manche Gläubigen gehen da so ran und denken, die können da Gott mit beeindrucken. Oh Herr, erbarme dich. Und hilf mir, dass ich den Tag einigermaßen bewältige. Also das muss man sich mal vorstellen. Wenn ein Kind so zum Vater gehen würde. So einfach sind wir gefragt, dass wir Gott wirklich als unseren Vater ernst nehmen. Sagen, ach, Papa.
Das kann man mal machen, ne? Mal.
Wenn einem so ist, das ist schon okay. Aber dass man das nicht als, wie sag ich, als Lebensgefühl kultiviert. Wenn das so ist, natürlich. Nicht.
Aber man kann ja auch sich dann einreden, dass halt das Selbstmitleid.
Ja. Man kann schlechte Laune, man kann Selbstmitleid, man kann also praktisch alle Gefühle kultivieren. Ja, man kann sich die angewöhnen.
Und dann ist es ja nicht echt, dann ist es ja künstlich.
Richtig, künstlich. Genau. Manche denken ein frommes Gesicht so. Und andere denken, ein frommes Gesicht geht so. Beides ist es nicht. Also ich habe auch solche Leute erlebt. Oh, nur Grinsgesichter.
Ein frommes Gesicht geht so. Ja, ich habe auch grinsig, aber ich habe auch grinsig. Also man kann immer lachen, aber man kann auch mit dem Herz total...
man kann auch mit dem Mund, also mit dem Mund ist man ehrlich und mit der Augen strahlt man.
Ja.
Habe ich schon mal so...
Das geht doch gar nicht.
Ja. Das
ist aber Menschen an, die dieses Lachen haben, was diese Freude ist.
Ja.
Wo der Lebenstag war, da war so eine plötzliche Nonne, die so Kollegin und so mit seinem Gefühl, und die hat im Gesicht das Strahlen. Das ist schon mal.
Ja.
Dann bin ich erlöst oder wie auch immer.
Richtig. Also dieses Kennzeichen,
also, der...
Ja. das haben wir auch erlebt, eben als wir jetzt wieder auf Missionsreise waren, solche strahlenden Leute zu sehen, auch alte Frauen oft, die echt ein schweres Leben haben, wo die Schwere auch ins Gesicht eingezeichnet ist, aber die wirklich dieses Leuchten haben, diese Freude vor Gott, da fühlt man sich natürlich wohl. Letzter Abschnitt für heute, weil es um diese Leute geht, die Verse 13 bis 17. Und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir, diese, die mit weißen Wändern bekleidet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, dies sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Wänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blute des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen errichten, und sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird je die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu Quellen des Wassers des Lebens, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Können wir zu denen gehören oder nicht? Wann? Richtig, zwei Dinge sind das. Die aus der großen Drangsal kommen. Das wird manches Mal so gelehrt, als sei das irgendeine zukünftige Zeit kurz vor der Wiederkunft Jesu. Aber diese große Drangsal ist seit der Himmelfahrt Jesu, ist diese große Drangsal auf der Erde.
Also ich kann auch mal die Geschichte, das ist in der Oma, ich jetzt mal gehört, in der Predigt so. Ich glaube, da waren wir in Bayern oder so, als Familie. Irgendwie, da war ein Herz, das war ganz dunkel, beschmutzt. Und da gab es zwei, also da gab es halt eine Art zwei Berge und dazwischen waren ganz tiefe Teile. Da konnte keiner so rüber oder so, weil da keine Brücke gab. Und dann, also das Herz wollte aber sauer sein und hat sich mit anderen Herzen, die dreckig waren, zusammengeschlossen und dann haben sie gefragt, also ich weiß nicht mehr, ich glaube, dann haben sie zusammen irgendwie versucht, nicht mehr Böses zu tun oder so. Und dann damit, mit dem Guten, haben sie ja irgendwie so eine Art Regenbogen über die Kluft gebaut und sind dann rübergegangen und haben dann bei denen halt bei den weißen Herzen gelebt und halt, ich weiß es gar nicht mehr.
Na gut.
Aber halt irgendwie mit weißen Regenherzen.
Ich erinnere mich so dunkel, stimmt. Das irgendwo gehört. Aber, zumindest wenn das so gewesen sein sollte, wie das hier steht, dann trifft es nämlich die Sache nicht, weil es gerade nicht die guten Taten sind. Und, selbst das muss ich korrigieren, vorhin habe ich tatsächlich gedacht, das sind die Gewänder der Gerechtigkeit, der guten Werke, aber es sind eben die blutgewaschenen Gewänder. Auch das. Das bedeutet, aus der oder durch die Drangsal gehen alle Gläubigen seit Beginn der Welt. Also auf alle Fälle seit den Verfolgungen, die Jesus angekündigt hat. Die gehen alle durch die große Drangsal. In mancher Hinsicht ist die Drangsal besonders gewaltig, in mancher Hinsicht ist sie etwas moderater, so wie wir sie vielleicht hier im Moment haben. Aber es ist eine große Bedrängnis. Wir haben die große Bedrängnis momentan im Wirtschaftlichen. Es gab andere Zeiten, da hat man sie in der Karriere, andere Mal hat man sie körperlich, wieder andere haben sie gesundheitlich. Die große Drangsal hat durchaus unterschiedliche Gesichter. Die durchgehen, sind die ihre Kleider gewaschen haben im Blut Jesu. Das heißt, die ihr ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Und vielleicht können wir uns dort treffen, Tabea, auf diese Frage hin, was das heißt, mit dem Blut erkauft zu sein. Das bedeutet, ausschließlich das ganze Vertrauen auf ihn zu setzen. Dass man nicht daneben noch was anderes hat, sondern sich ganz vollständig auf die Gnade Gottes verlässt, die in Jesus Christus ist. Und diejenigen kommen durch. Sie werden nicht mehr hungern, nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen. Das sind Dinge, die erinnern mich an die Seligpreisungen. Wer hungert nach Gerechtigkeit und so, also die sollen gesättigt werden. Das sind Leute, die sich ganz Jesus verschrieben haben. Ist das zu viel für uns? Wisst ihr wann nicht? Wisst ihr wann das nicht zu viel ist? Wenn wir in der Gemeinschaft sind. Denn das ist dieses Geheimnis dieser Leute. Die sind in einer großen Gemeinschaft. Weißt du, was nicht geht? Sein Christsein alleine zu leben. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Christsein kann ich niemals alleine. Man könnte sogar so sagen, Christ werden bedeutet, gemeinschaftsfähig zu werden. Es gibt ja so Typen, die sind so einzelgängerisch. Das Wesen wird verändert durch das Christwerden.
Ich habe mal, ist das mal als Vergleich zu Jürgen geworden, ich habe schon ein paar gesehen, das ist ein Video, da kommen aber tausende von Gedemäusen aus dem Höhle raus und die sind alle so ein Schwarm, so unten. Und manche, die so wegflattern, da außerhalb, die werden weggefangen. Also, ich habe was raus. Drinnen sind da kein Vogel oder sind gerade noch was dran.
Ja.
Hab ich mir das mal vorgestellt. Das finde ich auch schön.
Also, das wichtigste Kriterium für gelebtes Christsein und für überwindendes Christsein ist das Leben in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und dahin zielt auch das Evangelium, dass nämlich ein Volk errettet wird. Aus lauter Individuen, aber hin in die Gemeinschaft der Gotteskinder. Wir verlieren dabei nicht unsere Persönlichkeit, aber sie wird fähig, in Bezogenheit zu anderen und zu Gott zu leben. Und ich finde das deswegen so spannend, weil das Ziel jeglicher Therapie ist, interessanterweise. Also das Ziel von Therapie ist, bezogene Individuation zu ermöglichen. So nennt man das Neudeutsch. Bezogene Individuation bedeutet, also zuerst Individuation, dass sich die eigene Persönlichkeit entwickelt, und bezogene Individuation, dass diese eigene Persönlichkeit mit der Fähigkeit ausgestattet ist, mit anderen in einer konstruktiven Weise in Beziehung zu stehen. Wenn jemand also kommt und möchte in Sozialtherapie oder braucht eine Sozialtherapie, dann ist das Ziel dann erreicht, wenn er eine bezogene Individuation erreicht. Und genau das ist Gottes Programm. Und zwar von vornherein. Das ist also nicht nur ein Reparaturprogramm, sondern das ist sein Plan mit jedem Einzelmenschen. Und seine Methode ist, den Menschen durch das Blut Jesu rauszukaufen aus seinen früheren Bezügen. Zu trennen, das Alte davon von ihm abzuschneiden und Neues zu ermöglichen. Das Ziel wird genau das sein, mit anderen in Gemeinschaft zu sein und in dieser Gemeinschaft Gott zu dienen, Gott zu loben, von Gott gesegnet zu sein. Und wer das ausschlägt, für den bleibt der andere Weg, sich irgendwo zu verkrümeln und alleine zugrunde zu gehen. Und dazwischen gibt es nichts. Das ist auch krass. Gibt kein Neutrum, wo man sagt, okay, hier sind die Gott wollen und hier sind die Satanisten und die Menge der normalen Leute, die leben eben so vor sich hin. Das geht nicht. Eine von beiden Seiten. Vater, dafür danken wir dir, dass du uns vor diese Entscheidung stellst und dass du Gnade gibst durch deinen Geist, deine Wege zu wählen und darin zu leben. Und so segne uns auch im Blick auf diese restliche Vor-Osterzeit, dass wir in diese ganze Freude der Auferstehung hinein leben und dir Dank sagen für das, was du an und durch uns tust. Und ich preise dich, dass du uns hineingebunden hast in die ganze große Gemeinde der Bluterkauften über die ganze Welt und durch alle Zeitalter hindurch. Hab Dank dafür. Amen.